Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Musik und Moral, so die große Überschrift unserer Reihe, die diese Woche immer an dieser Stelle steht. Musik und Moral, ein kompliziertes Verhältnis, so wie ja das Verhältnis vom Fan zum Star auch ein kompliziertes ist. Und umgekehrt natürlich das Verhältnis vom Star zu seinen Fans. In der Musik gibt es ja die Tradition des Storytellings, also Songs, die wirklich eine Geschichte erzählen. Und einer dieser Höhepunkte des Storytellings ist der Song Stan von Eminem. Worum geht es da? Ein obsessiver Fan schreibt seinem Idol Eminem lange Briefe, die aber bleiben unbeantwortet, weshalb Stan immer frustrierter wird. Dear Slim, I wrote you, but you still ain't calling. I left my cell, my pager and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn, you must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, fuck it, what's been up, man, how's your daughter? My girlfriend's pregnant too, I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over some bitch who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Rockets too, that shit was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan. This is Stan. Tja, am Ende bringt Stan sich und seine schwangere Freundin um. Und alles nur, weil er eben so ein Fan war. Ein mehr als warnendes Beispiel. Also trotzdem gibt es eine ganze Generation, die sich stolz Stans nennt, weil sie an ihren Idolen ja so hängen, weil sie denen genauso ergeben sind. Und über diese Abgründe des Stantums will ich jetzt reden mit Fabian Wolf. Hallo.
Hallo.
Eminem hatte 2000, als Stan erschien, ja wirklich enorm leidenschaftliche Fans. Welche Künstler inspirieren denn heute so eine Hingabe?
Heute sind vor allem weibliche Künstlerinnen, die solche engagierten Fans um sich scharen. Also Taylor Swift hat die Swifties, Lady Gaga hat ihre Monster, Beyoncé hat das Bayhive und Nicki Minaj hat die Barbs. Die sind wirklich ganz klassische Ein-Themen-Fans, die ihre ganze Energie wirklich nur einer Künstlerin widmen, für sie eben stanen, wie das dann heißt als Verb, und die bei Bedarf halt wirklich geschlossen als Kollektiv auftreten, wenn zum Beispiel eine neue Single gepusht werden muss oder wenn vielleicht jemand das Idol angreift, vermeintlich. Das sind dann auch die Momente, wo man das als Außenstehender am ehesten mitbekommt. Es gab zum Beispiel die Musikbloggerin Warner Thompson, die hat letztes Jahr auf Twitter den recht harmlosen und auch eigentlich wohlmeinenden Wunsch geäußert, dass Nicki Minaj als über 30-Jährige jetzt vielleicht auch mal über reifere Themen rappen könnte. Darauf hat Minaj dann reagiert und darauf kamen dann die Barbs, ihre Fans, die Warner Thompson sehr heftig angegriffen haben, bis hin zu Drohung und Doxing.
Das klingt natürlich sehr besessen, sehr negativ, aber ist dieses Fantum denn nur destruktiv?
Also diese negativen Reaktionen entstehen ja aus positiven Bindungen. In einem Artikel über die Barbs und Rolling Stone haben solche Fans erklärt, dass das Verhältnis zwischen Nicki Minaj und ihnen halt sowas wäre wie die Löwenmutter, die sich um ihre Babys kümmert. Also Minaj tritt ihren Fans gegenüber halt sehr schützend und fürsorglich auf und die erwidern das eben, indem sie einfach vor solchen vermeintlichen Angreifern schützen und dann zurückschlagen. Das ist jetzt auch nicht nur bei Nicki Minaj-Fans so, sondern da auch bei anderen, zum Beispiel in der Nacht, als Lemonade von Beyoncé gedroppt ist, wo es ja um die Untreue ihres Ehemanns Jay-Z geht, der sie mit Becky with the Good Hair betrogen hat, gab es Leute, die natürlich rausfinden wollten, wer ist jetzt Becky with the Good Hair, und die vermeintliche Kandidatin wurde dann auch wieder angegriffen, bedroht, gedoxt und das sogar auch von teilweise prominenten Leuten. Also die feministische Kritikerin Roxane Gay hat da mitgemacht und hat die vermeintliche Frau, mit der Jay-Z eine Affäre hatte, als gewöhnliches Flittchen bezeichnet, was ich damals schon ziemlich erschreckend fand, weil da Misogynie und auch so Klassismus, also gewöhnliches Flittchen, die ist noch nicht mal irgendwie reich und hat Fame, ganz komisch zusammenkommen.
Aber das ist ja auch irgendwie verstörend, dieses obsessive Fansein. Andererseits kennen wir ja alle diese Bilder von aufgelöst schreienden Fans bei Beatles-Konzerten, die da in Tränen aufgelöst im Publikum saßen. Wir erinnern uns an die Notruf-Hotlines, als Take That sich aufgelöst hatten. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Was ist denn da jetzt so viel anders?
Ich glaube, da ist von der Energie ja gar nicht so viel anders. Es ist nur so, dass es natürlich damals in den 60ern oder in den 90ern mit Beatles und Take That und so viel schwerer war, rund um die Uhr Fan zu sein. Heute kann man ja tatsächlich 24 Stunden am Tag damit zu verbringen, Sachen zu teilen, Sachen zu lesen, sich mit anderen Fans irgendwie zu streiten oder auszutauschen. Die Stars selber produzieren ja auch jede Menge Content, der dann irgendwie rezipiert werden muss. Das gibt dem Ganzen einfach so eine besondere Anschub. Und natürlich sind diese Fans jetzt häufig total sichtbarer, eben weil sie so eine laute Stimme in sozialen Medien haben. Das Internet macht es halt generell einfacher, Grenzen zu überschreiten, also Grenzen dann auch vielleicht im Enthusiasmus und in der Energie und dann natürlich auch im negativen Sinn. Manchmal sind es auch so Fortsetzungen von alten Fangemeinden. Die Fans von Michael Jackson, die auch bekanntermaßen sehr obsessiv vorgehen, waren jetzt natürlich nach der Dokumentation Leaving Neverland gut dabei und haben quasi eine buchstäblich sogenannte Informationskampagne, die eigentlich fast eher eine Desinformationskampagne war, gestartet, wo natürlich dann auch wieder die Leute, die beiden Männer, die Michael Jackson Missbrauch vorgeworfen haben, dann auch wieder massiv angegangen und angegriffen wurden.
Im Fall von Michael Jackson, da waren es ja nicht nur die Fans, die sich einmischten, sondern auch seine Nachlassverwalter, wo man ja sagen muss, dass die ein massives finanzielles Interesse auch an einem guten Ruf von Michael Jackson nach wie vor haben. Sind solche Kampagnen generell denn von den Künstlern und deren Teams einkalkuliert, vielleicht sogar provoziert?
Sie sind auf jeden Fall die logische Konsequenz von so einer bestimmten Marketingstrategie und manchmal auch sogar der Botschaften, die in der Musik verbreitet werden. Nicki Minaj ist ja, obwohl sie manchmal mit dem Pop liebäugelt, eigentlich vor allem eine sehr gute Rapperin, die sich deswegen drin versteht, in der Kunst sich selbst zu erhöhen und ihre eigenen Umstände so ein bisschen zu dramatisieren. Das wird dann, weil sie als Frau in der Musik- und Hip-Hop-Industrie natürlich total große Hürden überwinden musste und auch immer noch muss, als Female Empowerment, als weibliche Selbstermächtigung verkauft. Der Widerspruch ist dabei nur, dass diese Selbstermächtigung häufig auf Kosten anderer Frauen geht, die dann angegriffen werden, weil sie zum Beispiel vermeintlich Nicki Minaj das Wasser abgraben wollen oder irgendwie was von dem Typen wollen. Das sind dann so ganz klassische sexistische Bilder, die dann auch bedient werden. Und diese Dynamik zeigt sich auch hier wieder nicht nur bei Nicki Minaj, sondern auch beim Bayhive oder den Swifties. Und es ist dann interessant, wer eben angegriffen wird und wer nicht. Als zum Beispiel Lemonade von Beyoncé droppte, gab es nicht auf einmal 1000 Leute, die Jay-Zs Twitter-Feed mit Wut überspült haben.
Aber wie geht das zusammen? Also auf der einen Seite haben wir hier Selbstermächtigung, also die Künstlerinnen werden zum Vorbild. Gleichzeitig gibt es bei den Fans dieses Gefühl, den Star beschützen zu müssen. Wie passt das zusammen?
Das ist natürlich ein Widerspruch, so wie das alles voller Widersprüche ist, genauso wie diese Inszenierung, diese Selbstinszenierung, die einerseits bewundert wird, eben weil sie so larger than life ist, wie diese Stars jetzt sich irgendwie präsentieren. Da wird die Künstlichkeit total anerkannt. Trotzdem haben Leute ja irgendwie das Gefühl, diese Leute irgendwie trotzdem zu kennen, hinter die Fassade schauen zu können. Und das wird natürlich dann auch eindeutig bedient, weil nicht nur Fans können 24 Stunden am Tag Fan sein, Stars müssen ja auch quasi jetzt 24 Stunden am Tag Stars sein. Instagram-Posts und Twitter-Feeds und irgendwelche Vines nicht mehr, aber Facebook-Videos und so raushauen. Das sind natürlich dann auch Strategien, die bedient werden, um zu zeigen, wie man normal man trotzdem noch geblieben ist. Das sind alles sehr abgründige, widersprüchliche Energien, die da irgendwie aufeinanderprallen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt nicht so ein Horrorszenario wie Stan, aber schon der Moment irgendwie nähert, wo diese Stars diese Energien nicht mehr kontrollieren können und es irgendwie knallt.
Hm. Ja, es gab ja auch mal einen Film. Ist schon lange her.
The Fan.
Der Fan, ja.
Ja, The Stan ist dann das Sequel.
Das wäre dann das Neue. Wir werden mal gucken, was da in Zukunft noch passiert. Fabian Wolf, Teil unserer Wochenreihe Musik und Moral. Morgen hören wir uns wieder. Bis dann.
Danke.